Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid. Falls ich irgendwann das Mikro zu weit weg bewege und ihr mich nicht mehr versteht, dann bitte einmal ein Handzeichen, dann weiß ich Bescheid. Wir freuen uns heute besonders, das Open Code Badge Programm vorzustellen und vor allem auch, wie Open Code, also die Plattform und das Badge Programm, digitale Souveränität stärken und wie es einen ersten praktischen Baustein ist für automatisierte und standardisierte Verfahren zur Qualitäts- und Risikobewertung von Software. Erstmal ganz kurz, danke für die Vorstellung, Dirk. Einmal zu mir. Wie gesagt, ich bin Janu. Ich bin seit über einem Jahr Community Managerin für die Plattform Open Code. Zu Plattform sage ich gleich auch noch was. Und beim CENIS, Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Wir sitzen in Bochum. Und mit dabei ist Sebastian Kawelke von Lemontree, einer der Geschäftsführer. Und er und seinem Team sind die technischen Umsetzungspartner vom Badge-Programm. Und du bist ja aus Bonn hier, beziehungsweise hast hier studiert und genau, bist hier bekannt. Ja, warum stärkt das Programm, also das Badge-Programm, digitale Souveränität und was verstehen wir überhaupt darunter? Darum wird es gehen. Was wir auch noch zeigen werden, ist eine Live-Demo. Das wird Sebastian später machen und er wird noch ein bisschen eingehen auf die Konzeption und die Idee dahinter. Aber erstmal vielleicht zum Begriff digitale Souveränität und was wir darunter überhaupt verstehen. Der Begriff ist auch häufiger in letzter Zeit in den Medien gefallen. Vielleicht habt ihr schon eine gute Vorstellung darunter, was das bedeutet. Aber für uns als Zentrum für digitale Souveränität heißt es eigentlich, dass wir die öffentliche Verwaltung, die aktuell abhängig ist von einzelnen IT-Anbietern, da gab es Studien zu und deshalb wurde auch das CENIS gegründet in 2022, dass wir die öffentliche Verwaltung, also Kommunen auf Landesebene und Bundesebene unterstützen möchten, sich aus diesen kritischen Abhängigkeiten zu lösen. Also was wir sagen, das ist so quasi drei Dimensionen. Wir sagen, okay, die ÖV muss in der Lage sein, einfach zu wechseln, wenn sie das möchte, auch die Software und die Anwendungen so zu gestalten, wie es passt auf den Bedarfen aus der ÖV. Und aber auch ein Teil von unserem Auftrag ist es, Kompetenzen aufzubauen, also einen Wissenstransfer dafür zu sorgen, dass das stattfindet. Und wahrscheinlich kennt ihr das alles, das ist aufgebaut auf die Open-Source-Freiheiten. Genau. Also wir sind quasi ein Kompetenz- und Servicezentrum und 100% in öffentlicher Hand, im Eigentum des Bundes. Und wir bieten... Also Open Source kommt hier ins Spiel, weil es natürlich erstmal Alternativen geben muss, damit man auch einfach wechseln kann. Und das machen wir einerseits selber. Wir haben eine Online-Kollaborationssuite, OpenDesk heißt das, Open Source, eine Open Source-Anwendung für die ÖV entwickelt. Und wir haben aber auch eine Plattform Open Code und dazu sage ich jetzt ein bisschen mehr. Also Open Code ist quasi eine Plattform für den Austausch von Open Source Software für die öffentliche Verwaltung. Also wir sind ganz klar von der ÖV für die ÖV konzipiert worden. Es besteht aus unterschiedlichen Aspekten. Also wir haben eine GitLab-Instanz, die es auch ermöglicht, dass ÖV-Mitarbeiterinnen und EntwicklerInnen da ebenenübergreifend arbeiten können. Wir haben ein Diskussionsforum, Community-Arbeit ist natürlich auch ein großer Aspekt für die Plattform und ein wichtiger Teil. Und dazu gibt es auch noch ein Software-Verzeichnis, also quasi die beiden Herzstücke unserer Plattform sind einerseits die Entwicklungsumgebung GitLab und dann einmal das Software-Verzeichnis, wo dann die Anwendungen, die quasi soweit fertig sind, die Open-Source-Anwendungen, ein bisschen anders dargestellt werden für eine andere Zielgruppe, damit alle sehen können, was die Anwendungen machen. Genau. Und das klingt natürlich alles sehr, sehr schön, so Open Source. Wir, vielleicht ganz kurz noch, wir haben aktuell, und da sieht man, finde ich, ganz schön, dass auch der Bedarf da ist. Die Plattform hat aktuell 8000 Nutzende, es sind 3000 Projekte auf der Plattform vertreten. Das heißt, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr ist das deutlich gewachsen. Das heißt, da ist schon ein Bedarf da und das ist auch die Rückmeldung, die wir häufig bekommen. So wenn ich Onboarding-Gespräche mache, dass Menschen aus der ÖV sehr froh sind, dass sie einen Ort haben, wo die einfach zusammenarbeiten können und wo sie einfach die Infrastruktur, die wir bereitstellen, nutzen können. Wo wir merken, dass es noch ein bisschen, also wo es noch einige Herausforderungen gibt, ist tatsächlich im Bereich Sensibilisierung für Open Source Software. Ich brauche euch nicht zu erzählen, warum Open Source gut ist und warum das sinnvoll ist. In der ÖV hat man da häufig immer noch Bedenken. Leider immer noch ist das Erste, was ich wirklich häufig höre, es gab ja Linux damals in München, hat ja nicht funktioniert, ist immer noch ein Negativbeispiel und dann, also für mich ist es dann nicht schwer dann zu sagen, nee, es gibt aktuell wirklich sehr viele tolle Projekte, es gibt auch sehr viele Menschen in der öffentlichen Verwaltung, die begeistert sind und wissen, dass Open Source halt ein etwas Gutes ist und nicht irgendwie, dass man da Angst vor haben muss oder dass es unsicher ist oder genau. Also es gibt wirklich sehr viele Open Source Projekte in der ÖV, abgesehen von OpenDesk, es gibt auch die GA-Lotse, es gibt viele Modellprojekte Smart City, die Open Source gestellt werden und das ist dann immer, aber leider ist immer noch so, Linux ist immer noch in den Hinterköpfen von den Menschen in der ÖV tatsächlich und wir haben einmal eine quasi interaktive Frage mitgebracht, weil nicht nur die Hemmungen mit Negativbeispielen gibt es, aber es gibt auch einige Nachteile aus Sicht der ÖV-Organisationen, der gegen den Einsatz von Open-Source-Software in deren Organisation sprechen. Das ist aus dem Bitkom Open-Source-Monitor. Ihr könnt ganz leicht hier einfach den Code scannen. Ich warte mal einen Moment oder ich switch mal einmal hier, genau. Da links unten. Und was meint ihr, ist aus Sicht von ÖV-Organisationen der größte Nachteil? Eigentlich gibt es zwei, also es gibt zwei richtige Antworten. Sind das die hohen Kosten? Sind das IT-Sicherheitsaspekte? Es gibt keine Nachteile, ich meine, schön wär's. Fehlendes Know-how oder das Angebot, beziehungsweise zum Beispiel fehlende Open-Source-Lösungen? Ich warte mal einen Moment. Okay, 10 Antworten. Und schaue euch mal. Das kann ich hier gar nicht sehen. Doch, Results. D, fehlendes Know-how und B, IT-Sicherheitsaspekte. Sehr gut, das sind genau die zwei Sachen. Also einige haben auch ein Angebot, fehlende Open-Source-Lösungen. Das war tatsächlich nicht das, was ÖV-Organisationen als größtes Nachteil beschrieben haben, sondern eher IT-Sicherheitsaspekte, beide so um die 20% und fehlendes Know-how. Und genau das sind zwei Aspekte, die wir auch mit dem Badge-Programm und grundsätzlich auch mit Open Code entgegengehen wollen. Jetzt muss ich einmal wieder zurück, genau. Weil was ist denn die Problematik, genau? Und einerseits war es eben diese IT-Sicherheitsaspekte, dass Menschen nicht genau einschätzen können, wie sicher dann eine Open Source Software-Anwendung ist und was wir auch gesehen haben und das war eigentlich eine der Problematiken oder Herausforderungen, weshalb wir unser Badge-Programm entwickelt haben, ist einerseits die wachsende Komplexität von modernen Software-Lieferketten, wodurch diese Einzelfallprüfungen, die es normalerweise gibt, einfach nicht mehr möglich sind. Also es ist eine Art Skalierungsproblem der öffentlichen Verwaltung. Es ist eine Vielzahl an Anwendungen, die sicher und offen betrieben werden müssen und da schafft man es einfach kaum mehr solche zeit- und ressourcenintensiven Einzelfallprüfungen, die dann nach lokalen Kriterien bestimmt werden, durchzuführen. Also dadurch, und diese Herausforderungen, also einerseits das Skalierungsproblem, aber auch die dieser Prüfaufwand, dadurch erfordert es eigentlich einen erweiterten Ansatz. Also statt allein, und das ist quasi das, was wir mit dem Badge-Programm gemacht haben, so eine Art Paradigmenwechsel, statt allein auf Einzelfallprüfungen zu fokussieren, sagen wir, wir verschieben den Schwerpunkt auf das Prüfverfahren selbst. Also von quasi Reaktion, ich prüfe etwas und sehe, dass irgendwas nicht stimmt, zu Prävention, also zu Risikotransparenz. Also haben mit diesem Badge-Programm ein standardisierter, automatisierter Prüfverfahren zu Risikotransparenz verlagert. Und natürlich auch, und das gehört zu diesem fehlenden Know-how, wie können wir auch die, die vielleicht nicht tagtäglich mit Software aus der Entwicklersperspektive arbeiten, wie können wir auf einen Blick zeigen, dass Software bestimmte Qualitätsmerkmale hat? Also wie ihr auch wisst, reicht zum Beispiel ja nicht aus, dass Software Open Source lizenziert ist. Das alleine ist ja nicht direkt ein Qualitätsmerkmal. Es gibt auch andere Kriterien, die ausmachen, warum eine Software gut ist und qualitativ gut. Und das ist etwas, was wir mit dem Badge-Programm adressieren. Genau, da ist es einmal aktuell, gibt es 4 Badges. Ich gehe gleich da ein bisschen näher drauf ein. Und was das hier macht, ist, dass es quasi das Vertrauen in Open Source Software stärkt. Also das Vertrauen der ÖV in Open Source Software. Und das schafft quasi Transparenz bei der Bewertung von Software durch eben einheitliche, standardisierte Kriterien. Und genau, damit ich quasi sehen kann, was sind denn die potenziellen Risiken und nicht erst, wenn es quasi schon zu spät ist. Und in der Praxis bedeutet das, dass wir alle Software-Repositories von OpenCode nach definierten Kriterien prüfen. Das wird automatisiert gemacht. Wir haben eine transparente Visualisierung, das wird Sebastian euch gleich zeigen, der Ergebnisse durch Badges. Das heißt, ich kann, wenn ich im Softwareverzeichnis schaue und Interesse hätte, eine Software nachzunutzen, kann ich einfach sehen, auch wenn ich nicht mich technisch auskenne, dass da bestimmte Kriterien erfüllt worden sind und sehe das dann ganz leicht und nicht nur anhand von einem Badge, also diese Art Qualitätssiegel, sondern ich bekomme auch einen detaillierten Report dazu, wo ich die Kriterien genau sehe. Das heißt, ich kann viel schneller auf einen Blick sehen, welche Merkmale oder welche Kriterien ein Projekt erfüllt hat. Und so sieht das Ganze dann aus. Also das ist einmal ein Screenshot von unserem Softwareverzeichnis anhand vom Beispiel OpenDesk. Wir haben Projektdetailseiten und da wird ganz quasi plakativ auf der rechten Seite werden die Badges gezeigt. Das heißt, ich kann direkt sehen, okay, wird es denn aktiv gewartet, wird es aktiv benutzt und auch nicht unwichtig, ist es denn Open Source lizenziert überhaupt? Und ich würde ganz gerne einmal schnell durch die Kriterien gehen. Also eine der häufigsten Fragen bei der Bewertung von Software, wenn ich eine Software beschaffen möchte, ist, ob die Software überhaupt aktiv gewartet wird. Wird es denn maintained? Gibt es öfters Patches, Releases? Wie sieht es da aus? Wird das irgendwie wirklich aktiv weiterentwickelt und gewartet. Und deshalb haben wir den Badge für aktive Wartung. Es gibt 3 Stufen. Das haben wir mit Sterne abgebildet, damit es einfach übersichtlich ist und leicht zu erkennen. Die Stufe 1 ist, ja, wie ist die Reaktionszeit auf Issues? Werden Commits gemacht überhaupt innerhalb des Projekts? Zweite Stufe ist dann noch on top. Wird häufiger released, also mindestens eine Veröffentlichung innerhalb der letzten 6 Monate. Und Stufe 3 ist noch, dass mehrere Maintainer dann aktiv zum Projekt beitragen. Und das Zweite, das ist für mich als Community Managerin tatsächlich meine Lieblingsbadge, weil das hier auf Community Input basiert. Das ist das Badge für aktive Nachnutzung. Und wir machen das so, dass man im Softwareverzeichnis, ich zeige es einmal hier, die Möglichkeit haben für Verwaltungsmitarbeitende, wenn sie eingeloggt sind, zu bestätigen, dass sie eine Anwendung aktiv nutzen. Und das ist in der ÖV deshalb relevant, weil es häufig zum Beispiel auf kommunaler Ebene so ist, dass wenn Kommune A sieht, dass Kommune B irgendwas hat, was gut funktioniert, dann möchten sie es auch haben. Und das ist eigentlich das, was wir hier auch zeigen wollen. So, hey, die Software wird bereits in der ÖV aktiv eingesetzt, es wird genutzt, wenn ihr möchtet, also da ist eine Ansprechperson, das ist optional, das können die Menschen, die Nutzung einreichen, selber entscheiden, ob sie da gelistet werden wollen oder nicht. Aber da hätte man die Möglichkeit, in Kontakt zu treten und in einen Austausch zu gehen. Und auch das ist nur sichtbar für eingeloggte ÖV-Nutzende. Das ist aus wettbewerbsrechtlichen Aspekten so. Das heißt, wenn man uneingeloggt auf Softwareverzeichnis drauf geht, sieht man diese Spalte nicht. Aber sobald man eingeloggt ist und Teil der ÖV schon. dritter Badge, Open-Source-Lizenzierung. Und das zeigt natürlich an, ob, also nicht nur, ob das Projekt Open-Source-lizenziert ist, aber auch, ob es eine Lizenz hat, die von uns in der, auf der Whiteliste steht. Also wir haben eine sehr lange Whiteliste an Lizenzen, wo wir sagen, okay, das passt aus unserer Sicht für die EV. Und das wird anhand von einem OS, einem Open-Source-Check gemacht. Das heißt, es wird gescannt, ob da eine License-Datei im Repo liegt und ob die Lizenz dann auch zu unserer Whiteliste passt. Und dann zuletzt, das ist ganz neu, Badge für Sicherheit. Das ist auch ein Wunsch tatsächlich aus der EV, dass wir häufig das Feedback bekommen haben, wir möchten gerne sehen, ob die Software dann sicher ist. Am liebsten hätte, glaube ich, die EV ein Siegel, so diese Software ist approved, aber so leicht ist es natürlich nicht, deshalb haben wir mehrere Badges und die Badge für Sicherheit bezieht sich einfach darauf, auch wieder die Reaktionszeit, wie wird überhaupt mit Issues umgegangen, wenn da irgendwas reported wird, sind die Branches geschützt, ist da eine Security-Datei, also eine Sicherheitsrichtlinie und wird auch der Code regelmäßig reviewed und werden Tags signiert in Stufe 2. Wie ihr seht, ist da noch ein drittes Badge und dazu wird Sebastian gleich was sagen. Das ist Stufe 3 von dem Sicherheitsbadge. Das ist noch auf der Roadmap. Das ist noch nicht da. Genau, und jetzt wird Sebastian euch einmal zeigen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Genau.
Mich noch nicht? Jetzt. Es ist möglich, dass man das Ganze selber mal ausprobiert. Das ist auf der Dokumentationsseite von den Badges, badges.opencode, kann man hingehen und kann das Ganze einfach mal selber ausprobieren. Da gibt es unten so ein Feld, wo man ein OpenCode Repository, die URL, einfach reinkopieren kann. Und wir können das Ganze mal einfach ausprobieren mit den Badges selber. Eat your own dog food und so. Ja. Und dann kriegt man das da einmal gelistet. Und weiter unten bekommt man dann auch eine Detailauflistung sozusagen. Da sieht man, dass wir die häufig aktiv genutzt Badge auch noch nicht bekommen für das Projekt. Und dann kann man sich da auch ein bisschen mehr Details so angucken, was ist denn das Problem. Also in dem Fall wurden einfach noch nicht 10 von diesen Meldungen hinterlegt bei dem Projekt. Man kann aber auch bei den Wartungen zum Beispiel reingucken und sieht dann auch Details von den eigentlichen Prüfungen. Also in dem Fall, dass 352 Commits zum Beispiel in den letzten 6 Monaten passiert werden, sozusagen als Evidenz, dass dieser Check auch wirklich erfüllt wurde. Das ist besonders spannend für Projekte selber. Also wenn man in der Lage ist, ne, man arbeitet an einem Projekt, man sieht das in seinem Eintrag im Softwareverzeichnis, okay, wir haben vielleicht noch nicht alle Badges, die wir gerne haben wollen, dann kann man da auch ganz gut gucken, woran liegt das. Ne, hat so ein bisschen mehr Einblicke. Und die Janu hat es gerade schon im Vortrag gehabt. Im Softwareverzeichnis wird das Ganze so dann dargestellt hier an der Seite. Über den Hover kriegt man da auch noch ein bisschen mehr Details. Genau. So, also da auf jeden Fall auch die Einladung, das gerne selber mal ausprobieren, ein bisschen bei OpenCode rumstöbern, mal schauen, was es da alles für spannende Projekte gibt und die dann da gerne einfach mal einfügen, mal scannen, sich ein bisschen Details angucken. Das ist schon ganz spannend an der einen oder anderen Stelle. Was wir auch gerne einmal ein bisschen transparent machen würden, ist, wie die Badges überhaupt entstanden sind. Weil wenn man so einen Katalog an Kriterien aufstellt, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wo kommen die denn her? Wer hat die sich jetzt irgendwie ausgedacht, dass es jetzt genau die Kriterien sein sollen, die da geprüft werden? Ist das aus irgendeinem Elfenbeinturm passiert oder wie war der Prozess dahin? Und ganz am Anfang stand natürlich so die Frage, naja, was wollen wir überhaupt erreichen? Was ist irgendwie die Idee von diesem Badge-Programm? An wen richtet sich das auch überhaupt und was ist auch so ein bisschen der Prüfgegenstand. Und wir sind da auf 3 Grundprinzipien am Ende gekommen und wichtig dazu Einordnung ist auch nochmal, dass auf Open Code vor allem Projekte liegen, die, ich sag mal, vergleichbar sind mit einer Endanwendung. Also wir haben da weniger irgendwelche Libraries oder, ich sag mal, ja, unterstützende kleinere Projekte, sondern in der Regel ist es wirklich, ich sag mal, auf einem relativ großen Level gesehen, Projekte, die auch im Auftrag für die öffentliche Verwaltung vielleicht entwickelt werden. Und wenn man das so ein bisschen als Frame sich immer im Hinterkopf hält, War dann auch relativ klar, naja, die Zielgruppe, das ist unser Prinzip 3, ist auf jeden Fall eigentlich nicht technisch, die wir ansprechen wollen, sondern das sind eher in dem Sinne Endanwender, das sind Leute, die in der Beschaffung vielleicht unterwegs sind und die wollen irgendwie leicht einen Eindruck bekommen, was ist das für eine Software, so ist die eben gut, nicht gut, woran hapert es vielleicht. Das ist auf jeden Fall diese Zielgruppe. Und das Hauptgrundprinzip oder die Hauptgrundlage, auf der wir die Checks dann immer ausgewählt haben, das kommt aus einem Paper vom Marc Ohm, das Zitat oben, der ist ja an der Uni Bonn, also auch ganz viel Bonn vertreten hier, ist dieses Zitat, die Qualität einer Software wird wesentlich durch die Projektorganisation beeinflusst. Und das lässt sich ganz gut runterziehen und implizieren, auch auf verschiedene Unterpunkte, wie zum Beispiel auch Security. Und das hat den Effekt, dass eigentlich alle Checks, die wir ausgewählt haben für die verschiedenen Batches, sich Projekte immer eher auf einer Metadatenebene angucken. Also wir gucken nie wirklich in den Code rein, zählen da Lines of Codes oder irgendwie solche Geschichten oder versuchen im Code bestimmte Patterns oder sowas zu finden. Das machen wir alles nicht, sondern wir versuchen die Projekte immer auf, ich sag mal, einer gewissen Flughöhe zu bewerten. Und das ist auch wichtig, das ist auch eine Abgrenzung zu anderen existierenden Projekten, die sowas Ähnliches tun. Wir wollen wirklich nur True oder False Ergebnisse. Also wir wollen auch nicht Dinge verrechnen. Das heißt, wir wollen nicht hingehen und irgendwie bewerten, naja, wie viele Commits gibt es denn jetzt? Und wenn wir das irgendwie hochrechnen ins Verhältnis zu anderen und dann irgendwie, weiß ich nicht, fancy Mathematik machen, dann kommen wir auf einen besseren Score oder sowas. Das wollten wir alles nicht, sondern wir wollten es wirklich simpel machen, damit es einmal für die Leute, die nachher sich eine Batch angucken, aber auch die, die da hinarbeiten, eine Batch zu bekommen, das möglichst leicht haben zu verstehen, wie entsteht die. Und dass ich wirklich einfach weiß, naja, ich pass den Check oder halt nicht. Und das ist eine harte Grenze sozusagen und das ist halt wahr oder falsch. Ja. Genau, auf dem Weg, das sieht man ja in den Bildern, gab es ganz viel große Diskussionen, wo riesengroße Wände vollgeklebt wurden, was macht man denn jetzt? Und wo sich auch mal angeguckt wurde, was gibt es denn schon? Und ich weiß nicht, wem sagen die OpenSSF Scorecards was? Vielleicht mal so kurz Handzeichen. Ja, doch ein paar, genau. Das ist ja ein existierendes Projekt, was, ich sag mal, in die ähnliche Richtung geht. Das ist von der OpenSSF ein Projekt, wo ich verhältnismäßig technisch im Gegensatz zu den Badges auch sowas mache, ein Repository prüfen kann auf insbesondere Security-Eigenschaften. Und es gibt von der OpenSSF auch noch die Best Practices. Das ist so eine, ich sag mal, so ein Formularsystem, sage ich mal, oder auch ein Kriterienkatalog, den man in der Regel eher selbst ausfüllt. Und dann kriegt man so Badges für sein Repository, wo auch insbesondere Security-Eigenschaften abgefragt werden. Und eben das, wie gerade schon erwähnte, die erwähnte Studie von dem Marc Ohm. Und es gibt auch noch vom BSI, das ist natürlich für den Kontext öffentliche Verwaltung auch ein relativ wichtiger Player, auch gewisse Vorgaben in verschiedenen Dingen wie dem Grundschutz und anderen Richtlinien, die man natürlich vielleicht auch so ein bisschen mitdenken sollte für verschiedene Batches. Und das wurde dann alles gesammelt, viel diskutiert. Und dann wurde eben diese Auswahl, die Janu gerade vorgestellt hat, gezogen. Aber dann gab es noch so ein paar andere Fragen, so Detailfragen, die dann aufgekommen sind. Und wir haben es gesehen, zum Beispiel gab es einen Check, es wurden 5 Commits in den letzten 6 Monaten gemacht bei der aktiven Wartung. Naja, ist so ein bisschen die Frage, wo kommen denn jetzt die 5 Commits und die 6 Monate her? Ne? Also das ist ja irgendwie so ein random gesetzter Threshold. Wieso sind es nicht 10 Commits in 3 Monaten? Ne? Also ich meine auch 6 Monate, das ist eine relativ lange Zeit. 5 Commits ist jetzt auch nicht so viel. Und das ist eine ganz spannende Sache gewesen. Wir sind hingegangen und für jeden Check, auch vor jedem Release von einer neuen Batch oder einem Update von einer Batch, wo wir irgendwie Checks anpassen, gehen wir hin und versuchen das relativ datengetrieben für Open Code vorher mal auszuwerten. Was würde das bedeuten? Und auch mal zu gucken, was sind denn Mittelwerte von den Projekten, die auf dieser Plattform existieren, um einfach am Ende für die Verwaltung und die Projekte auf Open Code passende Thresholds ableiten zu können. Weil diese Batches sind halt eben gedacht für Open Code. So, das heißt, wenn wir jetzt uns GitHub angucken würden, würde das nicht so ganz passen. Wir haben, wie gesagt, ja auch eine ganz andere Art an Projekten oder eine sehr eingegrenzte Art von Projekten, eben eher so diese Endanwendungen sozusagen und eben diesen Kontext öffentliche Verwaltung. Und deswegen war es uns da ziemlich wichtig, mal zu schauen, naja, dass wir irgendwie wenigstens versuchen, so gut wie es geht, auf Basis von Daten diese Thresholds herzuleiten und nicht einfach random zu setzen, so wie wir halt irgendwie meinen. Und dann unter Umständen auch anzupassen, wenn wir sehen, dass sich das in der Gesamtcommunity verändert. Genau. Und am Ende landen diese Sachen dann am Ende des Weges sozusagen in dem Softwareverzeichnis und sollen dann eben helfen, dass ich da irgendwie einen besseren Eindruck bekomme und dass ich genau diese Vorbehalte, die es gibt gegenüber Open Source Software leider, dass die damit sozusagen bekämpft werden und entschärft werden. Genau, vielleicht auch ganz spannend, wir haben mal ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht. Man sieht links immer insgesamt über öffentliche Projekte auf Open Code die Auswertung und rechts die Projekte, die wirklich dediziert im Softwareverzeichnis gelistet werden. Dieser Unterschied entsteht dadurch, dass wenn ich an einem Projekt arbeite, dann habe ich vielleicht mehrere Repositories, die zu einem Projekt eigentlich gehören und die Projekte, die im Softwareverzeichnis landen, das können sich diese Projekte eben selber aussuchen, was genau ist das? Und das kann dann eben sein, zum Beispiel bei dem Open Desk, das ist so ein ganz spezieller Fall, der besteht aus ganz vielen Komponenten und da kann man natürlich nachher nur eine Sache irgendwie listen, die Batches scannen sozusagen, aber immer dieses referenzierte Projekt, was dann auch, sag mal, für diese Publizierung, wo die Informationen, die nachher im Softwareverzeichnis angezeigt werden, die werden dann gescannt. Und wenn ich dann noch im Hintergrund sozusagen andere Repositories habe, die werden so in dem Sinne dann nicht angezeigt oder gescannt. Und deswegen dann dieser Insgesamt-Balken daneben. Genau, und wir sehen, dass bei der Nachnutzung, die häufig aktive Nachnutzung, zum Beispiel noch leider ein kleines Problem ist. Und da leider noch nicht, es bisher noch keiner geschafft hat, diese 10 Nachnutzungen einzusammeln. Man muss sagen, ne, dieser Prozess, der ist auch noch nicht so lange da, auch die Batches sind noch nicht so unendlich lange da. Deswegen hier die Werbeltrommel, falls hier irgendjemand sitzt aus der öffentlichen Verwaltung, der was nachnutzt, gerne melden, das ist super wichtig. Ne? Und wir wollen da möglichst schnell auch die Erste haben, die das häufig aktiv nachgenutzt mal bekommt. Genau. Und bei der Maintenance, da sehen wir eigentlich eine relativ solide Treppe nach rechts. Das ist eigentlich auch irgendwo ein bisschen erwartbar gewesen. Also die Anforderung ist ja schon, ne, desto höher das Batch-Level ist, desto schwieriger soll es werden, um dann die besonders guten Projekte auch irgendwie da auszeichnen zu können. Und genau. So, vielleicht werden wir jetzt noch ein bisschen technischer. Wir haben euch auch mal ein bisschen Details mitgebracht, wie das ganze System so aufgebaut ist. Und zentral, also alle Komponenten davon sind eben auch irgendwie quelloffen, könnt ihr euch gerne alle angucken, liegen alle auf Open Code. Zentral ist eben dann die Batch API, wie wir sie nennen. Das ist eine kleine Go-Anwendung, die hingeht und von verschiedenen Quellen auch Daten aggregieren muss. Hauptquelle ist in dem Moment das GitLab, was zu Open Code gehört und insbesondere da auch die API von dem GitLab. Da holen wir eigentlich die meisten Informationen her, die wir für die Auswertungen dann brauchen. Die Nachnutzungen werden über ein eigenes System erfasst, gesammelt und auch über eine API zur Verfügung gestellt. Das Softwareverzeichnis ist dann am Ende Konsument und fragt bei dieser Batch-API diese Auswertungen ab. Und für die Security-Batch, die ich gleich noch so ein bisschen anteasern darf, insbesondere die höchste Stufe, kommt noch so ein bisschen das Thema Schwachstelleninformation und Schwachstellenmanagement dazu. Und dafür gibt es dann nochmal eine zusätzliche Komponente, wo solche Informationen abgefragt werden. Wie gerade schon erwähnt, gebaut ist das Ganze in Go. Wird in Containern betrieben und genau unsere Doku-Page ist mit Next und TypeScript und React gebaut, läuft als GitLab-Page. Übrigens fand ich selber super spannend, es ist ein Feature, was richtig gut ankommt in der öffentlichen Verwaltung, sind diese GitLab-Pages. Ne, das ist fand ich irgendwie ziemlich spannend zu sehen. Da unten ist nochmal das Repo, wo ihr euch das Ganze angucken könnt. Wenn ihr das selber mal benutzen wollt, wie gesagt, es gibt am einfachsten diese Demo-Seite, wo ihr das einfach ausprobieren könnt. Die Batch-API steht euch aber auch noch über andere Wege zur Verfügung. Grundsätzlich steckt dahinter oder der Hauptendpunkt sozusagen ist eine Sarif-API oder wird euch ein Sarif-Report für ein solches Repository zurückgegeben. Sarif ist ein JSON-Format, was in dieser Security-Scanner-Welt ziemlich verbreitet ist und das hat den netten Effekt, dass ziemlich viele unterschiedlichste Tools, wo man vielleicht auch Security-Findings oder wo man, ich sag mal, weiterarbeiten möchte, das visualisieren möchte, dieses Format verstehen. Deswegen hatten wir uns dafür entschieden. Ihr könnt das Ganze auch als CLI ausführen. Ist vielleicht auch spannend, um das in seine eigene CI-Pipeline einzubauen. Und um das noch leichter zu machen, gibt es auch ein CI-Component. Das könnt ihr jetzt auch mal auf jeder GitLab-Instanz benutzen. Sei es jetzt OpenCode oder sei es irgendwie die öffentliche GitLab-Instanz oder eine eigene. Das ist ganz cool. Bei den GitLab-CIs kann man solche Components auch remote einbinden. Genau, und hier der versprochene kleine Ausblick, insbesondere die Security Badge Level 3, die ist bisher noch nicht released, die ist noch in Arbeit und man sieht es da unten, was momentan so ein bisschen die Diskussion sind, was wir denn da für Kriterien nehmen. Wir haben es wie immer, dass man Level 1 und 2 obviously erfüllt haben muss, um die dritte zu bekommen, aber das, was wir uns da auch ausgedacht haben, auch so ein bisschen unter den kommenden regulatorischen Bedingungen ist, dass wir gucken wollen, dass jedes Release, was eine Software macht, in dem Moment, wo es released wurde, keine kritischen bekannten Schwachstellen hat. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt heute das Release mache und übermorgen werden dafür neue kritische Schwachstellen in meinen Softwareabhängigkeiten bekannt, das ist halt der normale Weg, wie das passieren kann, dann verliere ich die auch in dem Moment nicht. Es geht wirklich immer um den Moment, wo ich das Release erzeugt habe. Zu diesem Zeitpunkt dürfen keine kritischen bekannten Schwachstellen in dieser Software enthalten sein. Und das, was auch irgendwie ganz cool ist, sich anzugucken, ist so ein bisschen der Punkt, wie ist denn das mit Behebungszeiten? Wird da vernünftiges Schwachstellenmanagement in so einem Projekt gemacht? Auch wieder, wenn wir uns zurückdenken, ne, in welchem Frame, welchem Rahmen bewegen wir uns? Das sind Projekte, die in der Regel im Auftrag irgendwie entwickelt werden. Das heißt, da darf man vielleicht schon nochmal einen anderen Anspruch stellen als gegenüber dem typischen Open-Source-Projekt, was halt irgendwie in Ehrenamt entwickelt wird. Sondern wir reden ja hier eher von Projekten, die im Auftrag bezahlt, für die Verwaltung gebaut werden, darf man auch den Anspruch stellen, naja, wird da vernünftig auf die Sicherheit geguckt, wird da vernünftiges Schwachstellenmanagement in so einer Software betrieben und das auch in einem vernünftigen Zeitrahmen. Die genauen Thresholds und sowas haben wir dafür noch nicht irgendwie erarbeitet bisher, aber Idee dahinter ist halt, dass es nicht ein Jahr dauert, bis dann auf eine bekannte Schwachstelle reagiert wird.
Ja, danke. Was uns natürlich auch interessiert, ist, ob ihr vielleicht, jetzt wo ihr das so gehört habt und die Kriterien und die Badges gesehen habt, ob ihr vielleicht Vorschläge habt für weitere Badges, die eben Qualitätsmerkmale von Open Source sich sichtbar machen könnten. Auch hier wieder QR-Code eingeblendet. Ich würde das einen Moment offen lassen. Genau. Und dann aufgrund der Zeit gehe ich einfach weiter und zeige euch noch zwei Slides und dann gehen wir in die Fragenrunde. Aber bitte, ihr könnt es gerne scannen und dann eure Vorschläge da irgendwie eintragen. Ich warte noch einen Moment, aber es sieht gut aus. Ja. Perfekt. Also vielleicht habt ihr euch schon gefragt, ja wie, das hört sich alles ganz spannend an, aber wie kann ich jetzt mitmachen? Weil ich habe eben Ideen oder ich habe jetzt schon Verbesserungsvorschläge oder weiß ich nicht. Ich habe einmal hier unser GitLab, das hat Sebastian vorhin auch schon gezeigt mit dem QR-Code, aber hier einmal noch als URL. Also wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder Ideen, gerne dort einmal ein Issue aufmachen oder natürlich per Mail an uns oder gleich in der Fragenrunde. Und ganz einfach, auch wenn ihr nicht Teil der öffentlichen Verwaltung sind, könnt ihr euch bei OpenCode registrieren. Auch das GitLab oder das Diskussionsforum ist auch ohne Registrierung zugänglich. Aber wenn ihr da beitragen wollt oder mitreden wollt, dann bräuchtet ihr einen Account. Dafür müsst ihr nicht Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung sein. Und ganz zuletzt, wir dachten, wir fügen das mal mit ein, weil wir beide aktuell, also das Sendis und Lemontree suchen neue Mitarbeitenden. Es gibt einige offene Stellenausschreibungen. Wenn ihr Interesse habt, geht einfach auf sendis.de/karriere oder schreibt Lemontree einmal an. Die haben hier auch einen Stand übrigens, hier direkt vorne. Also wenn ihr Interesse habt, schaut gerne da vorbei. Die sind heute noch den ganzen Tag da. So. Das sind einmal unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns jetzt sehr über Fragen, Anregungen, Ideen. Dankeschön.
Ja, dann erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Genau, ich sehe, das war schon die erste Wortmeldung da hinten, oder? Nein, dann da die erste Wortmeldung. Gut.
Hi, ich habe mir das Projekt, also die OpenSSF Scorecard, vor einer Weile auch schon angeschaut und habe aufgrund diverser Vorkommnisse, die auch immer wieder vorkommen, leider, mal geschaut, ob ich irgendwie die Risikoeinschätzung, ob ich da eine Risikoeinschätzung zu einem Open-Source-Projekt vornehmen kann. Und ein, glaube ich, kritischerer Punkt ist eigentlich eher so die, also es gibt ganz viele Sachen, die auf GitHub-Issues oft nicht passieren, weil sie vielleicht auch extern passieren, sowas wie Releases in GitHub-Manie oder auch Issues. Aber was man eigentlich immer hat, sind Committer. Und ich habe es auch eben beantwortet. Committer, Commit-Frequenz, Wechsel von Maintainern und so ähnliches. Ne? Da gab es ja mal so einen kleinen Fall in so einem Kompressionstool. Und sowas würde ich gerne erkennen können. Habt ihr euch damit mal beschäftigt? Weil das sind ja eigentlich die Sachen, oder wer released eigentlich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung? Ich würde es gerne irgendwie sehen, ja, wer auf NPM.js tatsächlich sicher Dinge tut und in welcher Frequenz es irgendwie erkennbar ist. Es gibt so viele Sachen, die interessant sind.
Ja.
Das reicht erstmal als Frage. Ja, das war jetzt viel. Ich weiß.
Also ich kann es voll nachvollziehen, diese Diskussion, ne, so, oh, das könnte man auch noch und das auch und das und das wäre auch noch super spannend. So, da saßen wir auch. Ne? Und irgendwann muss man natürlich so ein bisschen das eingrenzen und das mal irgendwie abstecken. Das heißt, man ist da leider so ein bisschen gezwungen, sich zu begrenzen, einfach um auch noch so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit zu erhalten und irgendwie die Leute nicht direkt zu überladen, dass man irgendwie nochmal weitere Checks und Statistiken hinzunimmt, auf jeden Fall. Das, was schon drin ist, ist, dass wir gucken, so Thema dem Bus-Factor oder Contributor-Absence-Factor und auch so von wegen, okay, wie viele Organisationen sind an so einer Entwicklung beteiligt, im Sinne von sag mal, wir haben drei Dienstleister, die daran arbeiten. Wenn jetzt davon einer oder zwei wegfallen, wie wäre der Impact auf das Projekt? Also nicht nur auf einzelnen Contributor-Ebene, sondern sogar auch auf Organisationsebene. Am Ende auf Basis der E-Mail-Adressen versuchen wir das so ein bisschen zu matchen. Sowas steckt schon drin. Und Thema der Releases zum Beispiel, dass die extern passieren oder auch Issue-Management extern passiert. Das ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite haben wir uns so ein bisschen gedacht, naja, man darf ja vielleicht auch den Anspruch stellen, wenn es eben insbesondere mit öffentlichen Geldern auf so einer Plattform Open Source gestellt werden soll, dann will man vielleicht auch so ein bisschen das pushen, dass die Leute, die es bauen, ihr Ticketmanagement da auch transparent machen an dieser Stelle und nicht im Jira wieder irgendwo versteckt. Ne? Und das fordert man natürlich so ein bisschen ein, wenn man dann sagt, naja, dann kriegst du halt die Badge nicht. Ne?
Gut, jetzt muss ich.
Noch durchgehen, danke.
Ja, erstmal ein riesen Dankeschön an euch. Was ihr da macht, ist unheimlich wertvoll, finde ich. Denn ich sehe ganz oft, wie schwer es ist, Leuten, die nicht in der Open Source Community arbeiten oder in der Technik arbeiten, noch klar zu machen, ob ein Produkt gut ist. Und dann haben wir halt also in der freien Wirtschaft sehe ich ganz oft, dass wir dann irgendwelche Anbieter haben, die ganz viel Metrikenmissbrauch betreiben, ganz tolle Werbebroschüren haben, was sie alles können. Deshalb, ich würde am Montag loslaufen und versuchen, euer Tool mal bei uns ins GitLab reinzuhängen. Ich arbeite für eine relativ große Firma. Ist euch das bewusst, dass ihr da gerade etwas geschaffen habt, was unheimlich wichtig ist? Weil wir beschäftigen uns auch mit diesen Fragen, wie wir tausende von Projekten bei uns intern scannen können, wie wir unserem Management sagen können, das ist gut, das ist schlecht, da gibt's Probleme. Und ihr seid, glaube ich, die Einzigen, die ich jetzt da draußen kenne, die nicht den Fehlanreiz haben, irgendwelche Metriken zu missbrauchen und ganz viele tolle Reports zu generieren, sondern die sich jetzt wirklich Gedanken gemacht haben, wie man halt vernünftig diese Zahlen auswertet und wie man da eben keinen Missbrauch mit betreibt. Also ist das euch bewusst, dass das eventuell jetzt eskaliert und ganz viele Leute das Tool einsetzen wollen? Oder ist das bei euch auch geplant gewesen sein? Weil, wie gesagt, ich werde es Montag mal versuchen einzubauen bei uns und dann sind ein paar tausend Projekte mehr und würde mich auch freuen, Daten zurückgeben zu können.
Das haben wir natürlich gehofft. Wir sind davon ausgegangen. Nein, also nein, das ist wirklich schön zu hören. Und das ist eben das, was Sebastian vorhin auch gesagt hat. Ne? Das ist ja dieses, weil so Public Money, Public Code auch, ne? Weil es ja ein Auftrag entwickeltes Software ist, was Open Source gestellt wird, dann wollen wir auch eben das transparent machen und für die ÖV eben diesen Einblick ermöglichen, dass man Risikotransparenz hat und dass es nicht irgendwie hinter Verträge versteckt ist und ich gar nicht eigentlich sehen kann, was da passiert.
Ja. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn du es montags einbaust, super gerne. Wenn irgendwas nicht klappt, auf jeden Fall ein Issue aufmachen. Ne? Das ist super wertvolles Feedback dann.
Ja, so, es war kurz Thema im Vortrag auch diese Tatsache, dass Projekte häufig aus vielen Repositories bestehen. Ich stehe genau an der Stelle, da gibt es ein Projekt mit Doku und Deployment-Informationen und dann gibt es ganz viele Projekte, die diese einzelnen Services darstellen. Gibt es da auch Überlegungen in die Richtung Public Code, YAML-Files und so weiter, dass man das irgendwie gesammelt darstellt, weil aktuell habe ich halt ein Projekt, das dargestellt wird, das aber all diesen Metriken nicht entspricht und die anderen alle, die unsichtbar sind, aber da vielleicht gute Scoring erzielen könnten.
Ja, also das ist ein Riesenthema. Wie gesagt, da seid ihr auch nicht mit alleine mit dem Problem. Und da gibt es auf jeden Fall Überlegungen. Wir sind da noch nicht so richtig entschieden, wie wir es machen wollen und was dann sozusagen der beste Weg am Ende ist. Ich sag mal so ins Blaue reingesprochen, ne, dass man vielleicht irgendwann dahin kommt, in der Public Code YAML das auch zu referenzieren, ne, und zu sagen, hey, die Projekte gehören da zusammen. Und zwar müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder anfangen, irgendwas zu verrechnen, was wir halt eben auch nicht wollen, aber dass man das trotzdem irgendwie schafft, darzustellen, naja, einfach auch zu sagen, diese Software besteht aus vielen Teilkomponenten und ein Großteil dieser Komponenten steht super da zum Beispiel. So dass diese Aussage irgendwann möglich ist, das wollen wir auf jeden Fall. Wie genau das nachher aussieht, wissen wir auch noch nicht genau.
Ja, das ist ein sehr wichtiges Projekt für die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltungen in Deutschland. Und ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass im Dezember 2024 der Cyber Resilience Act verabschiedet wurde. Das ist ja die Zeitenwende für die Software in Europa. Und gestern gab es auch zwei spannende Vorträge oder einen Workshop, einen Vortrag. Es werden aktuell 41 europäische Standards entwickelt, die bestimmte Softwarekategorien umfassen. Und dort wird es dann sehr umfangreiche Listen von sogenannten grundlegenden Anforderungen, Essential Requirements geben, die Softwaren erfüllen müssen, damit sie das CE-Zeichen tragen können. Und ich gehe davon aus, dass auch Verwaltungen dann ab 2027 im Dezember, bis es dann komplett umgesetzt ist, der CAA, nur CE-markierte Software einsetzen dürfen. Das heißt, für euch ist wichtig, dass ihr die grundlegenden Anforderungen, die jetzt in diesen harmonisierten Standards in Europa entwickelt werden, alles kennt und in bestimmt hunderte von zusätzlichen Batches umwandelt, um die Softwarequalität und Erfüllungsgrade der grundlegenden Anforderungen verschiedener Softwaren messen könnt.
Ja, danke für den Hinweis. Also wir planen natürlich, es hört nicht auf bei diesen 4 Badges. Das waren jetzt 4, die ersten 4, aber wir planen das natürlich auch weiterzuentwickeln, auch teilweise mit dem BSI zusammen. Das wäre natürlich auch optimal, damit wir dann noch ein bisschen mehr Zertifizierung vielleicht bekommen. Aber genau, es hört hier nicht auf. Wir verstehen das auch wirklich als ein Programm, also ein umfangreiches Programm und denken das mit. Ja, vielen Dank.
Ich meine, ein großer Vorteil, das war auch in der Motivation natürlich, ist ein bisschen dieser Versuch, es skalierbar zu machen, automatisierbar zu machen. Und genau sowas wird natürlich dann auch super spannend. Ne? Und ich sag mal so, ein internes Buzzword, was wir da uns irgendwie so ein bisschen zu ausgedacht haben manchmal und verwenden, ist so Access to Ökosystem as Code. Ne? Also, dass man halt eben sagt, okay, wir haben gewisse Qualitätsmerkmale, Eigenschaften, die wir prüfen und die werden auch eben in Code hart technisch geprüft und erst wenn ich die geschafft habe, kriege ich sozusagen Access in diesen zum Beispiel Verwaltungskontext oder sowas. Ne?
Ja, danke für den Vortrag. Eine Frage noch bezüglich, wie sehr wird die Plattform schon von öffentlichen Verwaltungen genutzt? Also könnt ihr sagen, irgendwie wir haben schon irgendwie 200.000, weiß ich, Gemeinden, Kommunen, Städte, Ämter integriert oder, also wer guckt da schon alles so nach?
Also wir haben aktuell 8.000 Nutzende auf der Plattform und das ist wirklich von Kommune, Länder und auf Bundesebene. Aber natürlich nicht nur, weil jeder kann sich registrieren. Das heißt, es ist quasi der häufigste Use Case, wie hier schon häufiger erwähnt, dass eine Software in Auftrag entwickelt wird und dass natürlich die externe Dienstleistende auch mit auf der Plattform sind. Also welchen Teil von den 8.000 Nutzenden jetzt wirklich ÖV-Mitarbeitende sind, müsste ich nachgucken, kenne ich nicht auswendig. Aber wir haben so 3.000 Projekte, ich glaube 900 Gruppen, auch das lässt sich nicht eins zu eins auf Verwaltungsorganisationen drauflegen, aber es sind schon viele. Das merke ich auch. Wir bieten zum Beispiel eine Sprechstunde an, so ein kleines Onboarding für neue Nutzende und da merke ich auch, wie viel vielfältig und wie was für unterschiedliche Leute dann reinkommen. Ja. Beantwortet das die Frage?
Also, ich hätte eigentlich noch eine Frage. Und zwar, dass es sind verschiedene Repositories bzw. verschiedene Code, die einfach da dargestellt werden. Ich glaube, für OpenDesk wird unter anderem auch Nextcloud verwendet. Nextcloud ist jetzt nichts, was jetzt einfach nur behördenspezifisch ist. Das wird ja eigentlich auch weltweit für jeden Interessenten und so weitergegeben. Und da ist natürlich auch die Frage, ob wir sagen mal beispielsweise... Also das ist jetzt einfach ein gutes Beispiel von jemandem, der etwas entwickelt, was jetzt nicht explizit für Behörden sind, sondern für alle Leute. Der würde sich viel mehr dafür interessieren, das auf GitHub eigentlich zu verbreiten und jetzt nicht auf Open Code. Vor allem, weil es dann eine doppelte Verwaltung für ihn wäre. Gibt es also dementsprechend vielleicht von Open Cloud sowas wie ein Sync, dass man dann sagen könnte, okay, hier GitHub, kopier mir das einmal alles so rüber und guck einfach, dass du dann tatsächlich hier das GitHub-Original verwendest, um dann, sagen wir mal, dann die Bewertungen zu machen.
Jetzt bezogen auf das Badge-Programm meinst du? Oder grundsätzlich? Allgemein, genau, ja.
Test? Ja, perfekt. Also mir geht es halt so ein bisschen um die Einbindung davon. Mhm. Weil wenn, sag mal, ich jetzt, werde ich wahrscheinlich demnächst nicht, aber sollte ich mal was entwickeln und dann möchte ich halt eben allen Leuten das zur Verfügung stellen. Ja. Es sollen halt möglichst viele Leute nutzen. Für mich wäre es, also dementsprechend, wenn es jetzt nichts irgendwie behördenspezifisch wäre, wo ich jetzt nicht gucke, dass Paragraph 1, 2, 3, 4 abgearbeitet wird, dann ist ja das eigentlich für mich sowas von uninteressant. Mhm. Und dann sage ich eigentlich so, boah, GitHub ist geiler. Und ja, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dort sollen jetzt keine Behörden nutzen. Nur der Fokus liegt halt ganz woanders. Es könnte für eine Behörde interessant sein, muss es aber nicht. Und dann, sag mal, aber für mich dann, sag mal, als Entwickler, vielleicht sogar noch als jemand, der es dann freiwillig Open Source macht, damit Geld, kein Geld verdient, dann noch sich dann zusätzlich die Verwaltung dazu geben, das sehe ich dann nicht. Mhm.
Genau, also vielleicht einmal, es ist grundsätzlich möglich, Projekte zu spiegeln, auch zu uns von GitHub oder von einer eigenen GitLab-Instanz. Das wird auch häufig gemacht, so die Landeshauptstadt München, auch wenn das Negativbeispiel Limux immer noch in den Köpfen ist, aber die sind ja wirklich Vorreiter, die entwickeln auch sehr viel selbst, Open Source. Die machen das aber auf deren eigenen GitLab-Instanz, weil die da schon jahrelang entwickeln. Und da sagen wir natürlich nicht, ihr müsst komplett eure Entwicklung zu uns ziehen. Die können das einfach spiegeln und das ist dann eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich, weil du gerade gesagt hast, ne, dass okay, vielleicht ist es nicht nur für die ÖV relevant, aber unser Ziel ist schon, wie gesagt, es ist eine Plattform für die öffentliche Verwaltung. Deshalb dürfen auch nur Verwaltungsmitarbeitende Projekte hochladen oder die, die im Auftrag der ÖV arbeiten. Und das klingt erstmal so, das beißt sich ja irgendwie ein bisschen mit dem Open-Source-Gedanken, weil man sagt, ja, es soll ja offen irgendwie für alle sein. Aber genau das schafft es eben dann eine zentrale Anlaufstelle und diesen Vertrauensrahmen zu haben, dass man weiß, okay, das sind auch wirklich nur Anwendungen, die verwaltungsrelevant sind und ich muss nicht irgendwie komplett GitHub durchforschen. So.
Der Satz der Badge gegenüber GitHub würde momentan halt nicht funktionieren. Also die Badges, damit kannst du nur Projekte auf GitLab, irgendeiner beliebigen GitLab-Instanz scannen. Das ist gerade, ich sag mal, irgendwo auch bewusst so, weil eben das Einsatzszenario und der Use Case einfach GitLab gerade ist durch OpenCode, dass man irgendwann vielleicht mal dahin kommt, auch GitHub zu supporten und zu unterstützen. Naja, grundsätzlich, why not? Ne, so, weil ich sag mal, die ganzen Checks und Kriterien da drin, die gelten ja unabhängig der verwendeten Plattform, sage ich mal, darunter. Aber ist gerade einfach schlichtweg nicht so.
Das heißt aber auch immer umgekehrt, das heißt, jedes Projekt, was auf Open Code kommt, muss dann von irgendjemandem auch wieder extern geprüft werden. Okay, das ist relevant, das darf dort drauf.
Das war mal im Konzept drin, da sind die dann sehr schnell wieder von weggekommen. Nee, das wird über die E-Mail-Domain gemacht. Wir sind im Nachgang noch hier, dann lass uns einfach genau sprechen. Aber einmal, um die Frage zu beantworten, wir machen das über die E-Mail-Domain. Das heißt, wir haben sehr viele Mail-Domains aus der ÖV einfach freigeschaltet und darüber, also über die Anmeldung, dann bekommen die automatisch auch die Berechtigung, Projekte hochzuladen. Wir prüfen das nicht manuell, ob jetzt quasi eine Anwendung relevant genug ist.
Also den Ansatz, dass ihr nicht mit der Größe des Repositories eure Metriken verrechnet, sehe ich ein bisschen kritisch. Also ihr kennt vielleicht auch den Ansatz von monolithischen Repositories. Wenn man ganz viele Projekte in einem einzigen Repository verwaltet, dann würde man in euren Metriken sehr hohe Werte erreichen. Habt ihr solche Fälle überhaupt schon gehabt, dass Firmen ihre Software monolithisch organisieren? Oder ist das bei euch noch gar nicht vorgekommen?
Nee, gibt es natürlich. Ist auch ein interessanter Case. War zugegebenermaßen noch nicht so häufig, dass wir es irgendwie bisher besonders groß diskutiert haben oder ich sag mal in der bisherigen Entwicklung entsprechende Relevanz eingenommen hat. Dass ich natürlich genau das erreiche, was du sagst, ne? Wenn dann irgendwie 5, 8, 10 Leute irgendwie eigentlich an 3 Projekten in einem arbeiten, dass natürlich das so ein bisschen verfälschen kann. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht komplett off oder falsch, ne? Also ich sag mal, wenn ich am Ende des Tages werden ja diese 3 Subprojekte, sag ich mal, in diesem Monorepo immer ja noch zu irgendwie der gleichen Geschichte gehören müssen, sonst würde ich mir diese Struktur nicht überlegen. Ne, also irgendwie wäre es ziemlich aufwendig, wenn ich irgendwie 3 komplett verschiedene Anwendungen in Monorepo quetsche. Deswegen würde ich sagen, ist es sogar wahrscheinlich irgendwie okay in vielen Fällen. Aber ja, wurde bisher einfach nicht speziell betrachtet.
Auch in Bezug auf Größe. Habt ihr die S-Bomb oder ähnliche Konstrukte und die Größe und eventuell auch inhaltlich mal in Betracht gezogen, reinzurechnen?
Also die Größe an sich selber bisher halt nicht. Ne? Also ich sag mal, wie viel Zeilen Code umfasst ein Projekt oder sowas, das bisher nicht. Die S-Bomb natürlich irgendwie jetzt schon, insbesondere durch die Security Badges oder auch die höchste Stufe der Security Badge, weil irgendworauf müssen wir ja auch basieren in dieser Prüfung nachher, wie ist es denn eben, gab es bekannte Schwachstellen zu diesem Zeitpunkt oder nicht, und am Ende wird das realisiert über das Nutzen einer S-Bomb.
Ja, wo du S-Bombs sagst, es sollte euch klar sein, dass man natürlich auch aktuelle Security Scans auf die Container, die bei OpenCode liegen, machen kann. Und dann findet man natürlich auch die tagesaktuellen Sicherheitslücken. Das würde man auch bei den S-Bombs finden. Da habe ich noch keine Lösung dafür, was ich vorschlagen sollte als Prozess, um da so ein Embargo zu machen, dass man also da reinguckt, aber nicht unbedingt gleich sieht, was für Sicherheitslücken da sind. Also ich habe da durchaus schon Leute darauf hingewiesen, ja, unsere Container sind BSI-zertifiziert. Gescannt, nein, ihr habt folgende Verstöße gegen Container- und Kubernetes-Bausteine. Also das ist ein zweischneidiges Schwert mit der Transparenz. Da müsst ihr euch noch irgendwas ausdenken.
Ja, ich sag mal, dass man natürlich da irgendwo auch das berücksichtigt, ne, und koordiniert, keine Frage. Ich würde so ein bisschen gegenstellen, dass wenn du natürlich ein offenes Projekt hast, sich die S-Bomb davon zu erzeugen, kann ich jederzeit selber tun. Und das ist in dem Moment kein Geheimnis, was da für bekannte Schwachstellen drin sind oder nicht. Sobald das Projekt Open Source ist, kann das jeder, der möchte, rausfinden, ob ich eine S-Bomb habe oder nicht. Macht da in dem Moment keinen Unterschied. Ne? Das ist so ein bisschen die Stütze, auf die man sich da stellen kann, dass man natürlich sagen kann, naja, Vorteil ist eben, oder Nachteil in dem Moment, wie man möchte, es ist sowieso transparent, das heißt, wir leaken da nichts Neues. Ne? Also wir, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass wenn es jetzt irgendwie eine neue Schwachstelle bekannt wird und wir uns da irgendwie jetzt, dass wir den Meldeprozess, sage ich mal, oder den Disclosure-Prozess irgendwie kompromittieren und da reingrätschen, das wollen wir nicht. Aber insbesondere für, ich habe Softwareabhängigkeiten, ich lasse einen Scan drüber laufen und weiß, was da drin steckt und was sind da für bekannte Schwachstellen drin, die Info habe ich sozusagen so oder so. Ne?
So, wenn ich das jetzt richtig sehe, sind aus dem Publikum erstmal keine weiteren Fragen. Dann würde ich mir mal noch eine erlauben. Und zwar zu euren Badges. Also ich finde es auch eine tolle Idee. Ich weiß auch, dass es super schwierig ist, so Kennzahlen zu bauen. Dass man sagt, die sind einerseits leicht nachvollziehbar, andererseits aber auch nicht zu simpel, dass sie so Fehlsteuerungen erlauben. Ne? Also 5 Commits könnte ja auch irgendwas bauen, ne? Das ist vielleicht so ein Punkt. Aber ein anderer Punkt, habt ihr auch mal über präventive Aspekte nachgedacht? Ne? Also wenn man sagt, ja, wie schnell wurde reagiert, Das setzt ja meistens eben erstmal das Bekanntsein einer Schwachstelle voraus. Aber man könnte ja auch sagen, wurde dieses Projekt einer Bedrohungsanalyse unterzogen? Also wurde sowas wie Stride beispielsweise benutzt? Oder wird bei der Entwicklung auf sowas wie OWASP Top 10 geachtet?
Spannende Punkte. Das, wo dann so ein bisschen die Fragezeichen entstehen, wie können wir das dann automatisiert messen, ne? So, das ist dann das Problem. Das, wo wir das versuchen, sind genau solche Punkte eben mit zum Beispiel Reaktionszeiten, weil da gehen wir so in diesen Bereich, es ist was Prozessuales. Und damit jemand in der Lage ist, auch auf zum Beispiel Issues in einer gewissen Zeit zu reagieren und auch eben auch security-mäßig auf Dinge zu reagieren, ist so ein bisschen die Idee, naja, wenn wir das beobachten können, dass das passiert, dann können wir so ein bisschen sozusagen implizieren, dass es irgendwie einen gearteten Prozess geben muss. Auch zum Beispiel, wenn dann so eine Security-MD vorhanden ist, dann wurde sich auf jeden Fall mit dem Thema mal beschäftigt. Und dann ist halt immer so ein bisschen, ne, die Hypothese, okay, wir ziehen eine Implikation, die ist zwar in dem Moment, kann die auch falsch sein, ne, und das ist einfach, die haben Glück gehabt, dass sie reagiert haben, aber da steckt kein irgendwie formalisierter Prozess hinter. Aber unsere Annahme ist das in dem Moment, ne? Dass wir halt sagen, okay, über die Dinge, die wir messen können, versuchen wir durchaus auch Implikationen auf sowas zu ziehen. Ne?
Okay, gut. Also nicht mit Schwierigkeit ist da die automatisierte Messbarkeit. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich schaue nochmal ins Publikum. Keine weiteren Fragen. Dann würde ich nochmal um einen ganz herzlichen Applaus für unsere Vortragenden bitten. Applaus